SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Ja, guten Sonntagmorgen und herzlich willkommen zum Persönlichen, meine Damen und Herren. Dankeschön. Danke vielmals, wir sind hier im Foyer vom Konzerttheater Bern und ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Ich würde sagen, auf den ersten Blick sind sie doch sehr unterschiedlich. Sonja Kähli, sie ist vor 2 Wochen zum zweiten Mal Schwingerkönigin geworden. Sie kommt aus einer Bauernfamilie in der Nähe von Einsiedl im Kanton Schweiz. Sie ist Sektlehrerin und hat gerne Ländlermusik. Ihre Haare sind blond und ihre Haut ist hell. Der Kevin John Edusei, der hat hier sozusagen ein Heimspiel. Er ist der neue Chefdirigent von der Berner Oper. Der Kevin John Edusei kommt aus einer Arztfamilie in Deutschland, aus Bielefeld. Seine Haare sind schwarz und die Haut ist dunkel. Herzlich willkommen euch beiden.
Danke vielmals.
Sonja Kähli, wir leben ja in einer direkten Demokratie. Heute ist jetzt Wahlsonntag. Jetzt seid ihr hier Königin. Wie ist das so?
Allerdings, also mit der Politik habe ich nichts zu tun in dem Sinn als Schwingerkönigin. Ich versuche natürlich als Sportlerin auch wirklich neutral zu sein. Und auch als Lehrer ist es zum Teil heikel, sich politisch zu äußern. Darum in dem Sinn, ich habe sicher abgestimmt und habe die Leute, meine Fans, motiviert, das auch zu tun. Schließlich haben sich unsere Vorfahren mal Grinde eingeschlagen, damit wir überhaupt wählen können. Und darum, ich habe gewählt und ich hoffe, Sie daheim auch.
Aber als Königin eben, also, das sind ja die Einzige, die es gibt im Land, oder? Wie ist das so?
Ja, als Schwingerkönigin bin ich die Einzige, aber es gibt noch jenseits andere Königinnen. Mhm. Aber als Schwingerkönigin lebt es sich sehr schön.
Aber du trittst mehr Regenten? Daheim ja. Oder in der Schule oder so?
Nein, ich war schon immer ein bisschen Regentin.
Wirklich?
Ja, also eben, der Beruf bringt es natürlich mit sich als Lehrerin. Da ist klar, wer der Boss ist im Schulzimmer. Allerdings sonst privat bin ich eher die Führung anderen überlässt.
Jetzt habt ihr vor 2 Wochen habt ihr ein Fülli bekommen, weil ihr eben Schwingerkönigin geworden seid. Und ein Kalb, weil ihr noch das Schwingfest gewonnen habt. Wo sind die Tiere?
Also ich habe mir schwer überlegt, ob ich den Neto, das ist eben das Fülli, ob ich das heimnehmen soll, weil wir schon einen Stuten haben und 2 Boni, aber fast keinen Platz. Und darum habe ich mich dann in der Woche darauf entschieden, dass ich es am Besitzer zurückverkaufe. Ich denke, der Edo ist sicher auch gerne bei Mami daheim und neu in der gewohnten Umgebung.
Stimmt es, eure Kollegen haben auch Gottletter daraus machen?
Ja, sie haben gesagt, sie nehmen den Kräuterbutter mit.
Und hat es eigentlich Tränen gegeben nach dem Schlussgang an diesem Schwingfest? Weil irgendwann hat er gesagt, er sei ein kleiner Heulsausen.
Ja, ich bin extrem Heulsausen. Allerdings habe ich gestern schon Tränen aufgebraucht für das ganze Jahr. Nein, nach dem Schwingfest in der Regel brüele ich nicht, ausser das sind wirklich ganz schöne oder schlimme Emotionen, die da kommen. Aber in der Regel habe ich dort recht gut im Griff.
Wann brüllt ihr denn sonst so?
Zum Beispiel, wenn mein Auto abgeschleppt wird und ich keinen Plan habe, wo das ist.
Das ist so, eben gestern gewesen, oder? Also die Geschichte ist, dass ich in Tirol mal war.
Ja, genau.
Und nachher?
Ja, ein bisschen unglücklich parkiert und dann wollte ich nach Hause gehen, kein Auto mehr. Und, ja,
also eins. Unglücklich parkiert. Ihr habt auf einem Parkverbot parkiert.
Ja, ich habe einfach das grosse Schild nicht gesehen und dann ist einfach gerade alles Bock ab gestern. Dann.
Und habt ihr vor Ärger gebrüllt oder weil ihr so viel Buße hätte müssen
zahlen? Nein, ich bin mir so gottverlassen vorgekommen, wie schon lange nicht mehr und kein Akku mehr und einfach, es ist dann alles ist gerade zusammengekommen. Dann irgendwann hat es dann gelangt.
Kevin John, du sagst, haben Sie jetzt irgendein Wort verstanden?
Ja, natürlich. Ja.
Heulsuse, sicher. Heulsuse, oder?
Heulsuse habe ich verstanden. Aber nicht nur das durch das, was Sonja Kähling gerade gesagt hat, sondern auch so gerade in unserem Kennenlernen, dass sie ein sehr emotionaler Mensch ist. Und ich freue mich auf das Gespräch.
Sie sind ja erst seit Sommer, leben Sie da in Bern. Und wie geht es denn so mit dem Dialekt? Ist da schon was hängen geblieben?
Ja, ich bewundere ja die Schweizer sowieso, dass sie mit so vielen Sprachen hier jonglieren können und auch diese verschiedenen Dialekte. Und ich gebe mir von Herzen Mühe und ja, genieße das auch.
Müssen Sie schon diesen berühmten Hochi-Kästli-Test machen?
Nein, noch nicht. Aber vielleicht können wir das gegen Ende der Sendung nachholen.
Ich behalte es im Hinterkopf. Jetzt ist ja die Sonja Kellin ist der Königin im Schwingen. Haben Sie irgendeine Ahnung, was das sein könnte?
Ich habe mich natürlich vorher informiert, denn ich bekam von Ihrer Redaktion ja eine E-Mail und sah, dass ich also mit einer Schwingerkönigin zusammentreffen würde an einem Sonntagmorgen im Konzerttheater Bern. Und ich dachte ja zunächst erstmal, das sei etwas Anrüchiges. Und deshalb musste ich natürlich erstmal mich informieren, was das denn überhaupt ist.
Also Sie dachten Swingerkönigin oder sowas?
Das sagen Sie jetzt.
Ja. Okay, okay. Ja, wir wollen nicht in die Details gehen jetzt. Ja. Sowas dachten Sie. Und dann?
Ja, ich war sehr überrascht, dass es eine Sportart ist. Hab auch auf YouTube einige Videoclips gesehen, auch von Sonja Kählin, die da in Aktion zu sehen war. Und ich bin sehr beeindruckt von dieser Sportart.
Was hatten Sie denn für einen Eindruck da, was die da tun?
Ja, mir ist eine Sache sofort aufgefallen und das ist auch eine große Frage, die ich mit Neugier hier stellen möchte. Denn ich sah bei einem Schwingerwettbewerb, dass man sich, nachdem der Kontrahent auf dem Boden lag und wieder aufgestanden ist, dass der Sieger des Wettkampfes dem den Rücken von den Sägespänen so abklopfte. Und das fand ich eine unglaublich schöne Geste, also dass sozusagen diese Schmach der Niederlage auf einmal wieder wie weggewischt ist. Und da ist das, war das nur dieser eine Sieger oder ist das?
Das wird wirklich immer gemacht. Also der Schwingsport gilt als extrem fairer Sport. Deswegen geben wir uns auch vor dem Kampf die Hand als Zeichen von Respekt und Fairness. Und eben am Schluss, wenn es einen Gewinner gibt, dann putzt er dem Verlierer den Rücken ab und dann ist der Kampf vorbei und man ist wieder Freunde und Freundin am Abend oder nach dem Kampf schon wieder.
Ja, sehr schöne Geste, finde ich.
Wie würden Sie denn, Frau Kellin, jemandem Schwingen erklären?
Ja, es ist einfach eine Zweikampfsportart mit dem Ziel, den Gegner auf den Rücken zu legen. Am einfachsten. Ganz einfach.
Oder? Also gut, man muss schon ein bisschen früher anfangen. Man nimmt sich da bei den Hosen, oder? So fängt es an, oder?
Ja, also zuerst eben das Handgeben. Und dann Griff fassen mit der rechten Hand hinten am Gurt, mit der linken Hand auf der Seite von der Hose. Dann zurückstehen, das rechte Bein ein bisschen nach vorne, möglichst ausgewogen stehen. Und dann wartet man auf das Gut vom Kampfrichter. Und dann geht's los mit dem inneren Haken.
Eben der innere Haken, das ist Ihre Spezialität. Wie geht denn der? Erklären Sie doch das mal dem Herrn Edusse.
Wollen Sie aufstehen? Nein, also ich würde Ihnen jetzt
schnell die Falte gelegt, wo der gesagt hat, stört mal auf, oder?
Ja, also es ist so, dass ich den Gegner zu mir ziehe und dann mit meinem rechten Bein an seinem linken Bein einhänge und dann einfach versuche, ihn mit voller Wucht auf den Rücken zu legen. Also, ja.
Alles klar, Herr Edusse?
Noch ja.
Noch ja. könnte man denn aus Herrn Edusse einen Schwinger machen?
Könnte man sehr gut, er ist relativ groß, das ist immer ein Vorteil im Schwingen. Allerdings würden 20 Kilo mehr sicher nicht schaden.
Und welche Partien müsste er am meisten trainieren jetzt?
Ich habe noch nicht den ganzen Körper so genau gesehen.
Also ich darf da vielleicht einhaken, ich bin heute schon die Mattentreppe hochgelaufen. Das sind, glaube ich, 174 Treppen.
Ah, das ist ein guter Anfang. Kampfsport, wäre das was für Sie, Herr Edusse?
Ja, ich habe mich mal an Kung-Fu versucht, weil ich das sehr ästhetisch fand. Ansonsten habe ich keine Kampfsport-Ambitionen.
Sie sind ja ein schlanker, feiner Mensch. Haben Sie denn geprügelt als Kind oder sowas?
Ja, natürlich.
Natürlich?
Ja, natürlich muss man sich auch mal prügeln als Junge. Ja.
Sie, wie haben Sie es denn mit der Fitness? Also so ein Open-Abend dirigieren, das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor. Halten Sie sich auch irgendwie fit, also jetzt die Mattentreppe da in Bern hochlaufen?
Also in Bern reicht mir die Mattentreppe, ansonsten laufe ich auch gerne und halte mich auch möglichst fit. Es ist in der Tat eine sehr große körperliche Anstrengung, das Dirigieren. Und
was ist denn anstrengend? Der Taktstock, der wiegt ja nur ein paar Gramm, oder?
Der wiegt nur ein paar Gramm, aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie mitunter 3-4 Stunden lang stehen und die Arme doch auch immer in einer gewissen Körperspannung halten, dann ist das einfach sehr, sehr anstrengend.
Machen Sie da Krafttraining oder sowas?
Ich persönlich mache das nicht. Ich versuche so ein behnchen mich zu stretchen und Dehnübungen also aller Art zu machen und solche Dinge.
Jetzt gibt es ja Dirigenten, denen läuft der Schweiß dann einfach so den Körper runter. Sind Sie ein Dirigent, der viel schwitzt?
Ich bin auch ein Schwitzer, ja. Ich muss das leider hier in aller Öffentlichkeit bekennen. Ja.
Und dann gehen Sie in der Pause und wechseln das Hemd oder,
ja.
Und trocknen alles, was möglich ist und kommen wieder mhm. nach vorn. Ist das Schwitzen mit dem Körper und auch Schwitzen im Kopf eigentlich?
Eigentlich habe ich festgestellt, dass meistens sozusagen die mentale Konzentration mich am meisten zum Schwitzen bringt. Das heißt, wenn es in der Musik zum Beispiel sehr leise ist, dann erfordert das sowohl von den Musikern als auch von mir eine äußerst hohe Konzentration, um diese Spannung zu erzeugen. Und da merke ich, dass mir dann der Schweiß meistens...
Ah, wirklich, wenn es kleine Bewegungen
klein
sind?
Ist und wenn es leise ist, ja.
Erklären Sie uns das doch mal. Als Laie sieht man ja dann Ihren Rücken, oder? Normalerweise. Und Sie malen dann kleinere oder größere Figuren in die Luft. Was machen Sie eigentlich ganz genau da?
Meine Arbeit fängt eigentlich schon viel vorher an, als das, was man am Konzertabend oder in der Opernvorstellung sieht. Also ich bereite das Notenmaterial vor, ich beschäftige mich mit den Partituren und dann bin ich natürlich auch verantwortlich für den Probenprozess. Das heißt, ich muss das Orchester auf ein gemeinsames künstlerisches Resultat einschwören. Und am Abend bin ich natürlich auch dafür zuständig, dass das dann so organisiert wird mit Gesten und gefüllt wird, sodass wir alle zusammen ja, ein schönes Konzert geben können.
Mhm. Und diese Bewegungen, die sind dann, denken Sie da voraus oder zurück oder sind Sie im Moment oder was läuft da?
Eigentlich in mehreren Zeitebenen zugleich. Also man hat natürlich noch im Ohr, was gerade erklungen ist. Man weiß aber auch schon, was kommen wird. Gerade in der Oper sind es oft lange Zeiträume, bis sich eine Klimax aufbaut, bis sich ein Handlungszusammenhang ergibt. Und das muss man auch schon mitdenken und vorausdenken. Und natürlich muss man auch im Moment einfach genießen können, aber auch Impulse setzen können. Also es geht in verschiedenen Ebenen.
Multitasking. Ich habe gemeint, nur die Frauen sind das, oder? Das klingt jetzt auch, wie wenn ein Mann das auch könnte, oder?
Also die Frauen sind Gott sei Dank sehr, sehr stark auf der Überholspur fast. Also es gibt immer mehr Dirigentinnen, die Frauen, die sind den Beruf des Dirigenten oder der Dirigentin ergreifen. Das ist sehr schön. Das war nicht immer so. Es gab auch früher in den Orchestern unter den weiblichen Musikerinnen sehr viel Vorbehalte gegenüber Dirigentinnen. Und man merkt, dass das einfach doch in letzter Zeit sich sehr, sehr viel mehr auflockert und dass es sehr viel mehr Frauen auch gibt in diesem Beruf.
Sie haben vorhin gesagt, Sie genießen auch den Moment, die Musik. Sind Sie da manchmal auch eine Heulsuse wie Frau Kehling? Haben Sie auch schon geheult, weil es so schön war?
Ja.
Ja? Wann ja. zuletzt?
Das möchte ich eigentlich für mich behalten, weil es so schön war.
Ach, Edusse, wir sind da unter uns und Sie können das gerne. Sagen Sie den zweitschönsten Moment vielleicht, wo Sie auch geheult haben.
Also ich hatte einen sehr, sehr schönen Moment, als ich zum ersten Mal das Konzerttheater Bern kennengelernt habe. Ich habe hier vor 3 Jahren Lucia di Lammermoor dirigiert und das als ein sogenannter Einspringer. Das heißt, jemand war erkrankt hier am Haus und eine Agentur rief bei mir an, sagte, Herr Edusse, Sie haben doch das Stück dirigiert vor kurzem, können Sie nach Bern kommen und einspringen? Und ich war bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben in Bern gewesen, kannte das Berner Theater nicht, das Berner Orchester nicht. Das heißt,
Sie wussten auch nicht, wo Bern liegt oder so?
Ich wusste so grob, wo Bern liegt. Und mein Navi hat mir dann da auch weitergeholfen. Ich fuhr also nach Bern und kam hier an und dann ging es ohne Probe gleich in den Orchestergraben und die Sänger hatte ich auch kurz vor der Vorstellung nur einmal gesehen. Und das war ein ganz zündender und ganz wunderbarer Abend mit diesem fantastischen Berner Sinfonieorchester. und den Sängern und Sängerinnen des Hauses. Und das ist ein ganz besonderer Moment.
Und da haben Sie ein bisschen so Tränen verdrückt für sich oder sowas?
Nein, das war ein anderes Mal.
Er will es jetzt einfach nicht sagen.
Nein,
ich merke es jetzt. Gut, dann lassen wir es.
Wissen Sie, Frau Hassler, Geheimnisse sind auch ganz wichtig, auch im Radio.
Okay, der Telemeter. Gut, ich lenke ab und will nochmal zurückkommen zum Schwingen, Frau Kelly. Es gibt ja viele Männer, die sagen, Schwingen und Frauen, das passt überhaupt nicht. Was sagen Sie denen?
Ja, ob sie dann schon mal ein Frauenschwingfest gesehen oder ob sie schon mal gesehen eine Frau, wie sie schwingt. Und dann, wenn es heisst nein, dann lade ich sie alle das nächste Frauenschwingfest ein. Und wenn die aufkreuzen, in der Regel gefällt es ihnen schon nach den ersten 5 Minuten, weil sie sehen, es ist alles genau gleich wie bei den Männern, es ist die gleiche Atmosphäre, es ist ein Zweikampf, wir gehen voll an die Sache, wir sind mit Leidenschaft und Herzblut dabei. Und sie sehen, dass wir einfach Schwingen als Sport lieben. Und irgendwann ist es eigentlich egal, ob Mann oder Frau.
Und die Schwingerin, das müssen wir zugeben, sind auch ein bisschen sportlicher geworden. Also wenn man euch anschaut, hat ihr jetzt nicht die 150 Kilo? Oder?
Ja, die habe ich noch nicht ganz eben. Ja, fällt ein bisschen. Nein, also wir sind wirklich sehr athletisch geworden, sowohl Männer wie auch Frauen. Athletisch, dynamisch, ja. Wir müssen wirklich auch mit Technik schwingen. Und die Zeiten, die man mit Massen kann gewinnen kann, die sind, glaube ich, definitiv vorbei.
Wie seid ihr zu dem Schwingen gekommen?
Ja, das ist natürlich eine familiäre Vorbelastung. Also mein Vater hat schon geschwungen, dann die Brüder von meiner Mutter sind sehr erfolgreiche Schwinger.
Das sind die Sutter-Brüder gewesen?
Die Bodenspezialisten vom Sattel, das sind die gewesen, genau. Und dann, ja, als Kind einfach jeden Sonntag am Radio geklappt und gehofft, dass eben der Onkel endlich mal etwas Grosses reisst. Und ich habe 3 Schwestern und einen Bruder. Und der Bruder ist die Jüngste. Und dann hat er schwingen. Und dann haben einfach, ja, 2 Schwestern und ich das Gefühl, ja, wir gehen auch mit, oder? Ich meine, den Sport kennen wir ja. Und dass wir vielleicht als Mädchen nicht schwingen sollten, an das haben wir gar nicht gedacht. Wir sind einfach gegangen. Und uns hat es gepasst. Und dann haben wir Trainings gemacht und sind plötzlich an die Schwingfest gekommen.
Also, ihr habt nie überlegt, also passt jetzt das zu mir als Mädchen? Hättet ihr uns Ballett können oder so?
Hätte ich auch können. Vielleicht hat mir das auch gepasst. Aber ich bin einfach mit dem Sport aufgewachsen. Wir haben auch daheim überall so Uhren gehabt und so Sachen, die mein Vater rausgeschwungen hat. Und ja, das war für uns Heimat gewesen. Und wir haben zum Glück sind wirklich so aufgewachsen, dass wir als Mädchen alles haben dürfen oder auch zum Teil halt auch müssen. Auch wenn es geheiss hat, gut nachrechnen zum Beispiel, hast du nicht können bringen, ja, ich bin aber ein Mädchen, gell? Mhm. Also hat es einfach geheiss, ja, jetzt machst du, egal. Und dafür dürfen wir aber auch alles, was ich sehr schön finde.
Mhm. Habt ihr dir auch geschwungen daheim, Geschwister?
Ja, natürlich. Also zuerst, ganz früher, bevor wir wirklich geschwungen haben, haben wir einander sonst ein aufs Dach gegeben.
Und, du sagst, daheim ist das ja, genau. Passiert.
Mhm. Und nachher haben wir natürlich dann vorwärts kommen, technisch, und haben das Matratzenlager eingerichtet. Sind so danach für all die Matratzen geholt, haben dann einen Schwingplatz gemacht auf der Remise und haben Mittwoch, Nachmittag oder Samstag, Sonntag Kollegen eingeladen vom Brüder, die auch geschwungen haben. Haben wir halt daheim so ein Schwingfest gemacht und es war eins Gaudi.
Und hat es aber Preise gegeben oder so?
Ja, das leider nicht. Aber wir haben schon den Schwingerkönig erkoren. Hat's einfach jede Woche einen anderen König gegeben.
Seid ihr auch mal geworden?
Das weiss ich gar nicht mehr.
Stinkt es euch eigentlich manchmal, weil bei den Männern, der Schwingerkönig, sagt man ja, ist etwa 1 Million Franken wert mit allen Sponsoren und so. Ihr habt eine Fülle bekommen. Stinkt euch das manchmal?
Nein, stinkt nicht, weil ich darf mich als Frau überhaupt nicht beklagen, was ich bereits schon alles erreicht habe. Und mit den Sponsoren, die ich zusammenarbeiten darf, haben wir sehr ein sehr gutes Verhältnis. Es ist klar, es ist super, wenn das ein Mann so ausschöpfen kann. Aber als Frau eben, ich bin dankbar, dass ich überhaupt so etwas habe, die Möglichkeit habe. Es ist klar, es wäre schön, wenn es noch ein bisschen weiter gehen würde, aber ja, ich darf mich nicht beklagen und bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich habe.
Seit wann gibt es denn das organisierte Schwingen der Frauen in der Schweiz?
Der Verband wurde 1992 gegründet, also auch schon über 20 Jahre. Und es gab aber 1980 war das erste Schwingfest in Eschi bei Spiez. Und dann hat es irgendwie 80 Schwingerinnen und über 10.000 Zuschauer. Also es war ein riesen Event. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich wegen dem Schwingen kamen oder ob sie sich einfach ein bisschen amüsieren wollten.
Wegen den Frauen, oder?
Wahrscheinlich ja, auch. Voyeurismus oder
gut, jetzt haben wir über Schwingen geredet, schon ein bisschen über Musik. Das ist ja interessant, Sie sind sehr unterschiedlich, kommen aus unterschiedlichen Welten, aber Sie haben eine große Leidenschaft, auch beide, das ist die Musik. Bei Ihnen ist es die klassische Musik, Herr Edusei. Sie sind eben neu in Bern als Chefdirigent der Oper angestellt. Was ist denn Ihre Lieblingsoper? Bitte sagen Sie nicht, es ist ein Geheimnis.
Sie machen es mir heute Morgen sehr, sehr schwer. Die gibt es nicht, denn es gibt natürlich, wenn man sich auch so beruflich mit vielen Stücken auseinandersetzt, dann kommen einem so viele Stoffe entgegen und so viele Dinge entzünden das Interesse. Und man ist den einen Tag mit dem Stück verbandelt und den anderen Tag mit dem einen Stück. Und es gibt nicht das eine Stück, für mich zumindest nicht, was mir alle Befriedigungen, wie auch immer.
Aber so Teilbefriedigungen vielleicht?
Sicher, ja. Also ich freue mich sehr, wenn ich Figaro dirigieren kann. Das ist zum Beispiel ein Stück, was ich vor 5 Jahren zum ersten Mal gemacht habe. Das ist für mich eine Oper der Opern. Und das ist sicherlich ein Stück und ein Stoff, der einen auch lange begleiten wird.
Was ist denn für Sie das Faszinierende an der Oper? Es gibt ja viele Leute, die sagen, das ist erstens teuer, zweitens muss man da stundenlang sitzen und dann noch diese Arien. Was ist denn für Sie das, was Sie packt da?
Oper hat ja immer mit Geschichten zu tun, mit Erzählweisen, Erzählhaltungen, mit dem Spiel auf der Bühne, mit der Musik aus dem Graben, mit dem Dekor, mit der Beleuchtung, mit der Maske, mit dem Kostüm.
Das heißt,
es kommen ganz viele verschiedene Disziplinen zusammen und eigentlich ist es auch wirklich eine unmögliche Kunst, denn das alles unter einen Hut bringen zu wollen, erfordert immer eine unglaubliche Anstrengung. Und diese Anstrengung, das gemeinsame Ringen um etwas, das macht die Oper so faszinierend.
Frau Heiligon, ist richtig in der Annahme, dass Oper nicht eure Lieblingsmusik ist?
Ja, nicht wirklich. Nein, zwar der Figaro spiele ich auch auf dem Schweizer Örgeli, aber nein, Scherz.
Das ist kein Waffe, das ist wirklich eine Oper, oder? Das wisst ihr schon. Gut.
Ja. Nein, Oper, generell klassische Musik, aber es ist wirklich so, wenn ich das im Radio höre, dann schalte ich um.
Warum?
Es ist einfach der einzige Stil, den ich bis jetzt noch keinen Zugang gefunden haben.
Ich muss dazu sagen, ich höre im Radio auch keine Oper. Ich schalte dann auch meistens um.
Ach, danke vielmals. Danke.
Aber auch sonst hören Sie keine klassische Musik, oder?
Nein, nicht gern. Ich habe gerne Musik, die eine einfache Melodie hat, wo ein bisschen Rasse hat, wo einen zackigen Rhythmus hat. Ich muss Musik eher aufstellen und ich glaube, bei klassischer Musik wird auch erwartet, dass man wirklich zulässt, dass man von jedem Instrument noch die Triole hört und das Tönchen noch und dort noch etwas Kleines drin. Und ich glaube, es ist auch sehr anstrengend zum Zuhören.
Das ist jetzt ungeduldig für klassische Musik.
Ja,
und das ist euch zu traurig.
So. Ja, ich habe zum Teil schon gerne melancholische Stücke, auch etwas, was ein bisschen Moll-Sachen drin hat, aber dann soll es schon wieder fröhlich werden und einfach, es muss einen guten Rhythmus haben, dass es mir passt.
Was empfehlen Sie ihr als Einstiegsoper, Herr Edusse?
Als Einstiegsdroge? Mir schießt so viel in den Kopf. Also ich würde gerne noch mal darauf eingehen. Also es gibt natürlich unglaublich, also das was ich sage jetzt einfach mal, das was mich fasziniert an der klassischen Musik ist, dass sie eigentlich genau all diese Dinge, die Sonja Kaelin gerade benannt hat, beinhaltet. Und ich glaube, man muss sich vollkommen los davon machen, dass man als Hörer, dass da eine Erwartungshaltung dahinter steht, dass man irgendwelche Instrumente erkennen muss, dass man über die Faktur des Werkes etwas wissen muss, dass man über die Biografie des Komponisten etwas wissen muss, dass man die Regeln der theoretischen Satzkunst beherrscht. Ich glaube, darum geht es überhaupt nicht.
Sie haben ein Stück Musik mitgebracht für Sonja Kaelin. Das haben Sie dirigiert und da hören wir uns jetzt einen Ausschnitt an. Ich möchte die Technik bitten, das jetzt einzuspielen.
Und darauf warten wir schon so lange. Die Stadt wird wieder auf. Schließe die Augen, hörst du dich? Ich höre Stadt klatschen, alle Leute ausrasten.
Aha!
Okay, also ja, wenn das Oper ist, dann höre ich das Lied mal.
Das ist ja jetzt nicht Oper im klassischen Sinn, Herr Edusse, oder? Da betrügen Sie ein bisschen.
Nein, ich glaube, wir betrügen niemanden. Wir haben in München bei meinem Orchester, den Münchner Symphonikern, einen Cellisten in unserem Orchester, der auch gleichzeitig Mitglied einer Hip-Hop-Formation ist, die 1 hoch 6 heißen. Und ich habe gedacht, ja, wir müssen eigentlich, das liegt auf der Hand, wir müssen was zusammen machen. Mhm. Und so haben wir ein großes Projekt entwickelt. Mhm. Und diese CD, Die Stadt springt, ist sozusagen das Resultat davon. Und wir haben vor 3 Wochen vor einem ausverkauften Philharmonie im Gasteig in München ein Konzert, also mit dieser Hip-Hop-Band gegeben. Und das Schöne daran war eigentlich, dass wir haben auch nicht nur so Hip-Hop-Musik gespielt, sondern wir haben auch klassische Musik gespielt und wir hatten eigentlich ein Publikum, was zu 50% aus Klassikhörern bestand und zu 50% aus Hip-Hop-Hörern. Also wir haben das wirklich abgefragt. Ja, der MC sagt, ja, wer von euch ist denn eigentlich für die klassische Musik hier? Bitte einmal rufen. Und dann, hey, und wer ist für Hip-Hop hier? Ja. Und so haben wir also von diesen 2500 Menschen, die dort waren, sofort sehen können, okay, wer ist eigentlich aus welchem Lager? Und das Faszinierende war einfach, dass am Schluss 2500 Menschen standen in der Philharmonie, getanzt haben zusammen und sowohl zur klassischen Musik getanzt haben, als auch zu dem Hip-Hop. Und das war für mich...
Ist cool, oder?
Das war verdammt cool, ja.
Klingt da auch Ihre Seite, Sie wollten ja Rockmusiker werden als Junge, glaube ich, oder?
Ja, wer
leben
will
Sie
das
diese Seite da aus?
Vielleicht ein bisschen, ja.
Sie haben ja Schlagzeug gespielt, oder? Das war
ja,
Ihr erstes Instrument. Warum eigentlich?
Mein erstes Instrument ist das Klavier. Ich habe dann in einer jugendlichen Sturm- und Drangphase Schlagzeug spielen wollen. Und dann denkt man natürlich auch immer so an so ein Drumset, also was man in einer Rockband spielt. Und nachdem ich damit angefangen hatte, dachte ich, ach Moment, aber es gibt ja auch ein klassisches Schlagwerk. Mhm. Und da kannst du eigentlich deine Erfahrungen aus dem Klavierspiel ganz anders mit verknüpfen. Mhm. Und so ist das alles so Hand in Hand.
Ich stelle mir immer vor, wenn ein Junge zu Hause Schlagzeug spielt, dann ist das eine Tortur für die ganze Nachbarschaft. Mussten Sie da in den Keller gehen, um das zu üben oder so?
Ja, wir hatten Gott sei Dank einen Keller, der das hergab. Ich kann mich allerdings auch erinnern, dass unser Nachbar... Ich hatte ein ziemlich strenges Überregime für mich. Also für mich war das so, dass es eigentlich sofort, wenn ich aus der Schule kam und irgendwie was gegessen hatte, dann ging ich also in den Keller und fing an zu üben. Während der Mittagspause konnte ich noch Klavier üben. Und dann sozusagen, wenn die Mittagspause vorbei war, konnte ich ab 3 Uhr sofort in den Keller, um mich dem Schlagzeug zu widmen. Und das war im Hochsommer und unser Nachbar, Herr Schinkel, der lag auf seiner Liege im Garten und das Wetter war wunderbar. Und als ich dann mit den ersten Beats anfing, hat er einen wahnsinnigen Wutanfall bekommen und ich hörte also während des Spielens ihn brüllen im Nachbarsgarten und habe dann gedacht, okay, gut, heute vielleicht doch Klavier üben.
Okay, schöne Geschichte. Sonja Kellidin macht auch Musik, ganz andere Musik. Das spielt der Schweizer Örgeli, das ist ihre Formation gesehen, der Ivan Musik. Ihr seid auch am Fernsehen mal auftreten und auch hier hören wir uns einen Ausschnitt an. Sie strahlen, Herr Edusse. Können Sie was damit anfangen?
Ja, ist ja auch super fetzig, oder? Ja.
Das mag sie eben gerne. Was klingt da an bei Ihnen, wenn Sie sowas hören?
Heiterkeit, Beschwingtheit auch. Also wir reden ja heute viel über das Wort Schwingen. Ja. Und das hat auch Schwung, finde ich. Mhm. Und auch ein gewisses sich wohlfühlen können, glaube ich.
Mhm. Ja. Ist es das, Frau Kelly?
Ja, unbedingt und auf jeden Fall. Also die Ländlermusik ist für mich wirklich auch Heimat, aber Wohlfühlen. Ja, also ich fühle mich extrem zuhause, wenn ich die Klänge höre.
Und wie habt ihr eigentlich angefangen mit Schweizer Örgeli?
Ja, ich habe einfach den Klang vom Schweizer Örgeli schon immer sehr gerne gehabt, aber als kleines Kind und die Mami hat alle beim Büetzen am Nachmittag, glaube ich, auf deren Seite Ländlermusik gehört und ich habe es einfach immer wunderschön gefunden und habe gewusst, nach dem obligaten Flötenunterricht, dass ich
irgendwann das ist schon auch ein Blockflöte.
Ja, ja, das haben natürlich, ja.
Ist das auch so in Deutschland, jedes Kind muss Blockflöte üben?
Ich bin auch mit der Blockflöte aber da war ich nicht so talentiert.
Niemand ist wirklich talentiert, glaube ich. Eben, direkt mit dem angefangen?
Ja, jedenfalls habe ich dann gewusst, ich werde dann irgendwann mal umsatteln. Und dann mit 9 habe ich angefangen, Schweizer Orgel zu spielen. Und habe mich einfach sofort in das Instrument und den Klang verliebt.
Okay, das ist das Persönliche auf SRF1. Meine beiden Gäste sind die Schwingerkönigin und Schweizer Örgeli-Spielerin Sonja Kähli und der neue Chefdirigent von der Berner Oper, der Kevin John Edusei. Und jetzt werde ich mit euch ein bisschen zurückgehen zu euren Wurzeln. Kevin John Edusei, Sie sind mit Geschwistern in Bielefeld aufgewachsen. Das ist irgendwo ziemlich im Norden in Deutschland. Ihre Mutter kommt aus Deutschland, Ihr Vater aus Ghana. Wie haben Sie sich denn die beiden kennengelernt? Ist das irgendwo so eine blumige Liebesgeschichte?
Mein Vater ist Arzt und arbeitete als Chirurg am Krankenhaus in Bielefeld. Und meine Mutter war seine Patientin. Und offensichtlich hat er da die Distanzbeziehung zwischen Patient und Arzt etwas überschritten.
Ja, das ist gut möglich in dem Fall. Warum ist denn Ihr Vater aus Ghana nach Deutschland gekommen?
Mein Vater kam in den 50er Jahren als junger Mann nach Deutschland, um in Deutschland Medizin zu studieren. Er hatte ein Stipendium bekommen seines Heimatlandes Ghana, das kurz vor der Unabhängigkeitserklärung stand. Mhm. Ghana war 1957 das erste afrikanische Land, also das erste Land des gesamten Kontinents, das seine Unabhängigkeit erklärte. Und in diesen Vorbereitungen für die Unabhängigkeit wurden ausgewählte Studenten ins Ausland geschickt, die dann eigentlich natürlich wieder auf das Land aufbauen sollten oder entwickeln sollten.
Gut, und ihr Vater.
Da kam einfach diese Liebesgeschichte ein wenig in die Quere.
Ja. Ein wenig. Und wie war das dann für die Familie Ihrer Mutter, als da die Tochter gleich mit dem Herrn Doktor, der erst noch Afrikaner war, nach Hause kam?
Das war ja sehr ungewöhnlich in der Zeit. Also meine Eltern haben sich, glaube ich, 1969 oder 1970 kennengelernt, also zu einer Zeit, wo das eigentlich, das, sie müssen fast die Ersten so gewesen
in
sein,
Bielefeld.
In Bielefeld, denke ich. In meiner Familie hat das überhaupt war das überhaupt kein Thema.
Wirklich?
Also für meine Großmutter, die damals noch lebte, spielte das eigentlich keine Rolle, sondern die hat meinen Vater einfach als den genommen, der er war. Ein sehr höflicher und freundlicher Mensch. Und
wohlerzogener Mensch?
Auch wohlerzogen, ja, sicherlich.
Was hat denn Musik für eine Rolle gespielt in Ihrem Alltag als Kind?
Musik hat immer eine große Rolle gespielt. Meine Eltern sind, wie gesagt, beide nicht Musiker, nicht Berufsmusiker, aber sie verbindet auch eine große Liebe zur Musik, zur klassischen Musik, auch zum Theater. Und wir sind als Kinder oft in Konzerte mitgenommen worden. Meine Eltern hatten ein Abonnement für die städtischen Konzerte und auch ein Opernabonnement. Und dann war immer mal irgendwer verhindert und dann durfte einer von uns Kindern mit.
Gingen Sie da gerne mit?
Ja, unterschiedlich. Also mir ging es natürlich als Kind auch oft so, wie Frau Kählin das beschreibt, dass man sich wahnsinnig langweilt. Also man saß dann in der Oper und dachte, wie lange noch? Und ich habe mir dann so ein bisschen die Zeit so versüßt, indem ich mir heimlich immer so Gummibärchen in meine Tasche gesteckt habe. Die habe ich dann meistens im dritten Akt irgendwie dann so heimlich mir so im Zwischenapplaus irgendwie in den Mund gesteckt. Dann konnte ich dann irgendwie den Abend retten. Aber oft eben auch als Kind hatte man dann doch das Gefühl, ja, irgendwas hat dieser Abend mit dir gemacht und irgendwas hast du hier mitgenommen. Und irgendwo ist das eine Erfahrung, die was mit einem macht. Und das hat bei mir eine ganz große Neugierde verursacht.
Und interessant ist ja auch, dass Ihre Großmutter, die war ja Opernsängerin, oder?
Ja, meine Großmutter war Opernsängerin. Ich habe sie als aktive Opernsängerin nicht mehr erlebt, denn ihre Karriere wurde durch den Zweiten Weltkrieg jäh unterbrochen. Also sie hatte als junge Frau, als Mezzosopranistin an den Opernhäusern in Münster und Bielefeld ein Engagement. Und dann kam der Krieg und unter den Wirren des Krieges hat sie dann ihre Karriere nicht fortgesetzt. Aber als wir Kinder dann auch so ein Interesse für Musik entwickelten. Meine ältere Schwester spielte sehr gut Klavier. Dann wurde auch bei ihr wieder was angestoßen, was sie natürlich an früher erinnerte.
Aber hat sie denn nicht bei Ihnen am Bett Gute-Nacht-Lieder, Arien geschmettert oder so zum Einschlafen?
Also wir haben ganz oft von ihr vorgesungen bekommen.
Ah, ja. Ja. Und das war wahrscheinlich schön, oder?
Ja, ich trage diese Stimme immer noch bei mir. Ja.
Schön. Und was an Ihnen ist denn eigentlich jetzt, wenn Sie heute schauen, deutsch und was ist afrikanisch?
Ja. Für mich ist das gar nicht so ein großes Thema. Vielleicht mag das den einen oder die andere erstaunen, aber ich bin in Bielefeld, einer westfälischen Provinzstadt mit 350.000 Einwohnern, geboren und aufgewachsen. Ich habe dort Familie, meine Freunde, und für mich ist Afrika und Ghana auch etwas, was sehr, sehr weit weg ist. Und das habe ich vor allen Dingen gemerkt, als ich zusammen mit meinem Vater vor mehreren Jahren auch das erste Mal in Ghana war. Mein Vater war auch jahrzehntelang nicht in seiner Heimatstadt und in seinem Heimatland gewesen. Und ich habe eigentlich immer auch so darauf gewartet, dass wir zusammen mal dieses Land erkunden würden, war sehr, sehr gespannt auf diese Reise. Habe auch gedacht, vielleicht kommst du jetzt nach Ghana und entdeckst, hier bist du eigentlich endlich richtig am Platz und erlebst, dass die Menschen eigentlich so sind, wie du dir das immer gewünscht hast oder so. Und das habe ich aber nicht erlebt, sondern ich habe eigentlich erlebt, dass ich wirklich mich als Europäer, als Deutschen verstehe. Und das hat auch für mich eine große Ruhe in mein Selbstverständnis gebracht. Also eine ganz wichtige, wahrscheinlich die wichtigste Reise meines Lebens.
Sonja Khalid, ihr seid ganz anders aufgewachsen. Mhm. Wenn ihr so hört, oder, das Eck, das ist hinten oben an Einsiedeln. Ich bin euch besucht, also es ist ziemlich ab vom Schuss. Oder? Es geht irgendwie vom Postauto Endstation aus, geht es etwa noch 3 Kilometer.
Genau.
So etwas. Die Eltern haben einen Bauernhof dort, das ist das zweite von 4 Kindern. Ist die Kindheit,
von fünf,
Entschuldigung, ist die Kindheit so idyllisch, wie es jetzt von außen aussieht?
Ja, das war sie wirklich gewesen. Also wir sind sehr oft daheim gewesen. Wir haben eigentlich nicht vorgekommen. Wir haben nie Familienausflüge oder Ferien gemacht, überhaupt nie.
Nie?
Wirklich nie. Also vielleicht alle 2 Jahre mal einmal mit Mami in Zürich gezogen. Und das war dann schon wie eine Weltreise gewesen für uns. Mhm. Ja. Aber uns ist sehr gut gegangen daheim. Wir haben sehr einen nahen Kontakt gehabt zu der Natur, zu den Tieren. Wir sind zum Beispiel im Frühling mit den kleinen Geissli sind wir am Bach spazieren oder... Das habe nur ich gemacht, zum Beispiel vom Schulweg, auf dem Heimweg, Blümchen gepflückt für mein Geissli. Und ja, ich konnte wirklich noch ein Kind sein und auch meine Geschwister, wir konnten ein Kind sein und das einfach geniessen, zusammen spielen, voraus und es hat nie jemand gestört. Wir konnten laut sein, wir konnten tun und machen, was wir wollten. Mhm.
Und wenn ihr diese gesagt, diese Kinder, wir sind jetzt in Ibiza oder in New York in der Ferien gewesen, hat es euch dann nicht Kind mögen?
Gut, das hat es eigentlich selten gegeben, weil gerade in meiner Klasse sind sehr viele so aufgewachsen wie ich und einfach eine Kollegin, die ist mal wirklich auf einer Insel in der Ferien, ich weiss gar nicht mehr, wo das war. Und dann hat sie einfach Fotos gezeigt und das hat mir sehr gefallen, ich habe das super gefunden, aber ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt auch unbedingt auch dort hin müssen.
Und dann seid ihr in die Stiftsschule, ins Kloster Einsiedeln.
Genau.
Wie war das so für euch? Also aus der Freiheit irgendwo ein bisschen Ängste, stelle ich mir vor, oder?
Ja, also die Stiftsschule, die ist 6 Jahre gegangen und hat noch obligatorisch Latein gehabt. Leider. es war eine sehr anspruchsvolle Schule. Und eben gerade nach der Primar, wo man wirklich wohlbehütet war, bei diesen Lehrerinnen, dann in so einen anonymen Betrieb zu kommen, mit einem riesigen Leistungsdruck, das war eine sehr schwere Zeit für mich. Ich hatte auch ein bisschen eine Sinnkrise gehabt zwischendurch. Ich musste auch immer Angst haben, dass mir jemand raushält von der Leistung her.
Ach, das sind nicht und, so gut gewesen, Schule?
Nein. Leider nicht. Eben das Latein und Mathe haben ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Plus Physik, Chemie und Biologie und so weiter. aber ich war sehr fleissig. Und mit Fleiss habe ich eigentlich alles gerettet. Ja.
Aber man hat nicht so gemerkt, dass es euch dort nicht gut geht. Oder wie muss ich das verstehen?
Ja, ich glaube, das nächste Umfeld hat schon ein bisschen mitbekommen, dass ich dort nicht so wohl bin. Und im Nachhinein haben wir auch mal besprochen daheim, dass man gesagt hat, ja, man hat mich aus dieser Schule nehmen.
Ah, gerade so?
Ja, weil...
Was hat es denn gemacht mit euch dort?
Ja, ich bin einfach total überfordert gewesen mit diesen Erwartungen. Und ich hatte das Gefühl, man ist als Schüler wohl dort in die Schule, aber man ist nicht als Person wahrgenommen worden. Und ich war damals schon ein bisschen zartes Pflänzchen gewesen und dachte, das braucht, dass man mir persönlich Grüezi sagt. Einfach so Sachen, die ich jetzt bei meinen Schülern extrem darauf schaue, dass ich jeden Morgen die Hand schüttle, dass ich mich für das Kind wirklich interessiere und das nicht nur einfach als Klasse wahrnehme, wo ich muss in den Stoff hineinprügeln.
Seid ihr denn darum Lehrerin geworden, weil ihr gedacht, ich würde es dann eben anders machen als meine Lehrer oder Lehrerin?
Nein, ich hatte gar keine Ahnung, was ich mal werden sollte. Meine ältere Schwester hat einfach immer gesagt, sie wäre die Lehrerin. Und dann habe ich das ihr nachgeschnurrt. Ich bin Lehrerin geworden, sie ist Informatikerin. Ich bin nie geschnuppert, das habe ich gar nicht gekannt, dass man das in einem Beruf anschauen oder so. Irgendwann habe ich dann einfach Matura gehabt und dachte, was mache ich jetzt? Ja, Lehrerin, gut. Dann habe ich meine Sprachaufenthalt gemacht, dass ich die Diplom hatte, dass ich Fremdsprache unterrichte und dann habe ich die pädagogische Hochschule gemacht und jetzt bin ich Lehrerin und bin sehr zufrieden mit dem Beruf.
Aber Sie sind Lehrerin, dritte Oberstufe, also Sie haben 15, 16-Jährige. Das stelle ich mir mitunter relativ schwierig vor, oder?
Ja, also... Man muss einfach ausgeschlafen in die Schule kommen, weil sie versuchen natürlich schon, einem dort und da mal ein Bein zu stellen oder mir mal eine Wurst schenken aus Rossfleisch. Und also sie versuchen es schon.
Aber weil ihr das nicht gerne habt?
Ja, sie wissen, dass ich nicht Rossfleisch esse. Und dann haben sie es einfach mal versucht. Und in irgendeine Geschichte auftischt, woher jetzt die Wurst kam und dass sie die einfach nicht mehr mögen nach dem 9. Und ich soll doch die essen.
Also ihr habt sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
Ja, ja. An diesen drei Bursten weiss ich, dass immer etwas faul ist, wenn sie so kommen.
Aber sie dir beschreibt ihr, dass sie sehr wohlbehütet aufgepasst, sie hat so gerne wohlbehütet und wieso, ums Himmels Willen, seid ihr zuerst auf England gegangen, irgendwie gehen in eine Sprachschule und dann noch ins Welschen als OP? Ihr hattet nicht irgendwie so gelitten von Heimweh?
Mal, ich habe sehr Heimweh gelitten, 3 Monate in England, ganz allein anreisen, fremde Sprache, fremde Familie, fremde Ort. Ich habe null Ahnung, was mich dort erwartet, aber ich habe gewusst, ich will Lehrerin werden und will Englisch unterrichten. Und darum muss ich das Diplom haben und darum gibt es gar keine andere Möglichkeit. Und dann alle 2 Wochen hat die Mami mal angerufen und ich habe schon Heimweh gehabt.
Und jetzt Tränen gegeben?
Ja, zum Teil schon. Heimlich im Kämmerli hat schon Tränen gegeben.
Etwas finde ich interessant, Frau Kelly. Ihr hattet mal einen Beruf gehabt, den ich vorher noch nie gehört habe, dass es den überhaupt gibt. Also so einen Job hat, ist das gewesen. Ihr seid Weichenschmiererin gewesen.
Ja, ich habe eben nach der Matura Geld gebraucht, dass ich die Sprachschule zahlen in England. Und dann in der Familie umgefragt, ob ich jemand etwas wisse. Und dann hat der Tante der Mann gesagt, ja, ich habe etwas, du kannst Weichen schmieren. Und dann habe ich das gemacht, dann bin ich mit 2 Arbeitern von Serbien tagelang unterwegs gewesen, auf diesen Bahngleis von Wädischwil bis auf Talwil, das ganze Zürich-Oberland, jede Bahnweiche geschmiert mit Öl, damit die Weiche eben schön hin und her gehen, dass es keine Stellwerkstörungen gibt.
Ihr habt irgendein Köbeli bei euch?
Ja, so ein Spritzer mit Öl drin und der Liter kostet, glaube ich, 40 Stutz. Also wir mussten sehr vorsichtig umgehen mit dem. Und dann haben wir das auf die Weichenbank geschmiert, damit die eben schön hin und her gehen. Und ja, aber es ist spannend. Cool.
Hatten Sie auch mal so, haben Sie begriffen, was es ist, Herr Dusse? Weichenschmiererin.
Ja, ja, ja.
Hatten Sie auch mal so einen Aushilfsjob, irgendwas?
Ja, ich habe mal in einer Keksfabrik gearbeitet und das war also eine richtige Fließbandarbeit, die ich im Sommer nach meiner Matura gemacht habe und da ging es schon aufs Studium hin. Also ich wusste, ich hatte einen Studienplatz und ich konnte beginnen, aber wollte mir den Urlaub einfach noch finanzieren. Und das war auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Es ging sehr, sehr früh los.
Was haben Sie da genau gemacht?
Ich habe Kekse Florentina einsortiert.
Aha.
Also die gab es mit Schokolade und mit weißer Schokolade. Ja, aber wenn Sie also morgens um 7 Uhr in so eine Fabrik kommen und dieser Gestank aus Fett und Zucker, also da haben sich schon die Ersten im Umkleideraum übergeben müssen. Oh. Und dann, wenn Sie dann stehen, 8 Stunden lang und diese Florentina einsortiert. Ich war da sehr, sehr flott drin und wurde dann zu so einer Art Vorarbeiter der anderen. Und ich musste dann, die Dinger, die liefen dann alle so, kamen immer von rechts, kam immer so ein Teil und die gingen dann am Ende des Fließbands über eine Waage rüber. Und wenn also die Anzahl der Florentiner nicht stimmte, dann schoss die Waage dann so tschum, tschum, das so vom Band weg. Und ich musste also immer sehen, dass ich irgendwie, da fehlt noch Vanille, da fehlt noch Schokolade, Bitterschokolade und so weiter und so, ja. Und Und dann hatte ich aber mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern irgendwie so einen Deal, haben wir gesagt, ja, aber wenn die Maschine überlastet ist, dann ist die ganze Produktion liegt dann flach. Und dann haben wir ab und zu, habe ich dann mal Bitterschokolade aussortiert und dann macht es tschum, tschum. Und dann ging auf einmal die große Glocke und wir hatten 10 Minuten Pause. Das war okay. Wunderbar.
Cooler Trick. Gut, jetzt seid ja ihr beide jung, Sonja Kelly, ihr seid 30, Kevin John, du seid 38 und mich
interessiert... 39.
39, aha. Normalerweise ist man froh, wenn es ein bisschen jünger ja. ist, sie sagen 39. Mich interessiert noch, weil ich ein bisschen gewundert bin, wie sieht es denn so aus mit ihren Familienplänen? Sonja Kelly, ihr habt mal den Plan gehabt, mit 25 heiraten, das erste Kind gehabt. Das ist jetzt ja nicht... das ist ja jetzt nicht so...
Ja, darum hüte ich mich eigentlich davor, weitere Planungen zu machen diesbezüglich. Es war eben mein Plan, weil meine Mama ist sehr jung Mutter geworden, hat mit 29 schon 5 Kinder gehabt. Und ja, ich habe das einfach schön gefunden, so aufzuwachsen und habe darum das Gefühl gehabt, das möchte ich eigentlich an meine Kinder auch mal bieten können. In einer grossen Familie können aufwachsen mit einer jungen Mami. Und ja, das scheint jetzt einfach nicht so müssen sein.
Also eine Beziehung ist auseinander? Mhm. Oder hat er dort gedacht, das könnte klappen mit diesem Typ oder nicht so?
Ja, doch. Ja. Ich meine, sonst geht man nicht 6 Jahre mit jemandem, wenn man das Gefühl hat von Anfang an, es passt überhaupt nicht. Und ja, es hat dann schlussendlich leider doch nicht geklappt und nicht passt. Und ja, im Moment, ich lasse einfach auf mich zukommen.
Können Sie auch sein, dass Männer vielleicht ein bisschen Schiss haben?
Ja, gut, ich habe im Ausgang lege ich selten
wer die Hosen anhat, oder?
Ja. Ja, das ist ja klar, wer die Hosen anhat bei ihm. Das ist ja, ja.
Nein, also es muss schon jemand sein, der etwas stärker ist als ich. Sonst,
das ist eine Voraussetzung?
Ja, gut, aber das ist ein Mann schnell. Der ist schnell stärker als eine Frau.
Aha. Aber der kann ja auch... Vielleicht innere Stärke oder so?
Ja, wobei, ich finde es schon attraktiver, wenn ein Mann grösser und ein bisschen breiter ist als ich, als wenn ich jemanden einfach unter Armen nehme, vortrage.
Also Postur. Also Postur, eher von einem Schwingerkönig als von einem Chefdirigent.
Wobei, er ist auch schön gross. Von dem her
also wenn ich noch 20 Kilo zulege, dann wäre das was.
Aber es ist nichts in Sicht, also man kann sich bewerben bei euch, oder?
Ja, nein, bitte keine Bewerbung.
Gut, habe ich gesagt. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Edusse, in Sachen Familien, Leben,
ich
Pläne?
Ich lasse auch alles auf mich zukommen, was da passieren mag.
Ist das jetzt ein Geheimnis? Ich weiß, dass Sie eine 10-jährige Tochter
ja,
haben.
Ja, das ist kein Geheimnis. Ich habe eine wunderbare 10-jährige Tochter.
Die lebt bei ihrer Mutter in Österreich. Ist die musikalisch?
Ja, ich also soweit ich das beurteilen kann, schon. Und mich freut vor allen Dingen, dass sie einen sehr unverkrampften Zugang zur Musik und auch zum Theater hat. Also sie,
bei diesem Papa?
Ja, ihre Mutter arbeitet auch bei den Bregenzer Festspielen, also hat auch natürlich mit und davor an der Dresdner Semperoper, also hat auch einen starken Opernbezug. Und da blieb es natürlich einfach auch aus der Betreuungsthematik heraus manchmal nicht aus, dass man sagen musste, gut, heute kommt unsere Tochter mit und wir haben leider keinen Babysitter, also muss sie in der Oper irgendwie auf der Probe noch eine Stunde ausharren. Oder und auf die Art und Weise hat sie, glaube ich, so den Blick auch hinter die Kulissen kennengelernt. Und als wir jetzt in der vergangenen Spielzeit zum Beispiel Blaubartsburg hier in der Reitschule aufgeführt haben, das ist Bartok, das ist moderne Musik des 20. Jahrhunderts. Da hat sie wirklich 1,5 Stunden wie gebannt im Publikum gesessen und das ist für sie sozusagen, sie hat da keine Berührungsängste. Das finde ich das Wichtigste eigentlich.
Ich stelle mir immer vor, also die Möglichkeit für Sie, Familienleben zu haben, also Sie leben jetzt in Bern, Sie arbeiten noch mit den Münchner Symphonikern, Sie haben Gastspiele in der ganzen Welt. Wie geht denn das irgendwie zusammen?
Ja, man muss sehr gut organisiert sein in dem Beruf als Dirigent und das ist mit viel Reisetätigkeit verbunden.
Und Familie, das geht?
Man muss familiär Abstriche machen, denn man ist natürlich oft auch an anderen Orten und das ist etwas, was man in Kauf nehmen muss oder wie auch immer.
Wie auch immer. Wir sind fast am Schluss von der Sendung. Jetzt müssen wir noch schnell den Küchenkästchen-Test machen.
Küchenkästchen.
Nochmal bitte.
Küchenkästchen.
Ja, das ist perfekt. Gut, mich interessiert noch zum Schluss, was tun Sie denn heute noch? Heute ist Sonntag. Bei Ihnen ist es so, Herr Edusse, Sie haben einen großen Auftritt um 18 Uhr. Hier Ihr Einstandskonzert, also Ihr erstes Konzert als Chefdirigent in Bern. Nervös?
In voller Vorfreude auf dieses Konzert. Also wir haben ein ganz wunderbares Programm, wo Hector Berlioz' Symphonie Fantastique im Zentrum steht. Und wir lassen das in Dialog treten mit ganz unterschiedlichen Stücken anderer Komponisten. Und wir haben einen wunderbaren Rezitator, Stefan Mäder, ein Schauspieler, der hier auch am Haus ist. Und als Special Guest den Countertenor Majid El-Bushra, der eine wunderschöne Arie singen wird.
Sie freuen sich richtig, ich sehe. Und Sie haben noch ein Stück mit 13 Schlaginstrumenten, oder?
Ja, in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Künste Bern führen wir das Stück Ionisation auch für 13 Schlagwerker. Also diejenigen, die vielleicht einen Blick schon auf die Bühne werfen konnten, das ist alles vollgebaut mit Schlagzeuginstrumentarium und da geht mein Herz dann auf.
Da freut sich der Schlagzeuger. Frau Kelly, was machen Sie noch so? Proben korrigieren oder?
Nein, also ich werde nachher erst mal den Heimweg untertreten. Nein, ich habe 2 Stunden, bis ich daheim bin. Mhm, und
nicht schnell fahren.
Nein, keine Sorge. Und dann ist heute ein grosser Tag für unsere Familie, weil unser kleiner Pony ist jetzt 2 Monate in der Ferien gewesen, damit es ein bisschen von der Mutter Abstand gewinnt und nicht mehr immer saugt. Und heute kommt sie wieder heim und wir freuen uns irrsinnig und sind gespannt, wie die reagieren, wenn die Lady Nero wieder daheim ist.
Schön. Also, ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute, nicht nur heute, sondern noch darüber raus. Ich danke sehr herzlich, dass ihr meine Gäste waren heute und aus dem Leben erzählt habt, von euren Leidenschaften erzählt habt. Euch danke ich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und auf Wiedersehen miteinander. Dankeschön.
Merci vielmals.
Persönlich ist live aus dem Konzerttheater Bern zu Bern gekommen. Gäste von der Sonja Hasler sind Sonja Kelly, Lehrerin und Schwingerkönigin und der Dirigent Kevin John Edusse. Technik Lucrezia Ehrensberger und Hedi Massoudi. Die Sendung können Sie schon bald nachhören unter srf1.ch und dem Stichwort persönlich. Heute Abend allerdings gibt es wegen unserer grossen Wahlsendung für einmal keine zweite Ausstrahlung. Zu Gast im Persönlich vom nächsten Sonntag Solothurn sind die Alphornspielerin Eliana Burki und der Schriftsteller Peter Bichsel. Wenn Sie dort im Theaterorchester Biel Solothurn vor Ort möchten dabei sein, sollten Sie sich aus Platzgründen ausnahmsweise voranmelden mit dem Formular auf unserer Internetseite srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.